Ja, hallo. Wie machen wir das mit dem Herz jetzt? So. Das ist schön, dass wir hier sein dürfen.
Ja.
Und ja, dass wir eingeladen wurden. Und wir arbeiten bei Team F. Genau, das klingt, als wenn das unser Hauptarbeitgeber ist, aber so ist es tatsächlich nicht. Wir sind ehrenamtlich dort unterwegs bei Team F. Aber es war so schön dekoriert, jetzt muss es weg. Aber zunächst mal zu uns. Ja, wir sind in zweiter Ehe verheiratet und zwar dürfen wir in 2 Wochen unseren 5. Hochzeitstag feiern, wo wir sehr froh darüber sind. Wir haben, ich weiß, dass wir beide auf eine unterschiedliche Art und Weise eine bewegte Vergangenheit haben, eine bewegte Geschichte. Ich bin christlich aufgewachsen und habe als Christ eine Ehe geführt, eine erste Ehe, die ist aber ja, leider kaputt gegangen. Und bei der Kerstin, die hat keinen christlichen Hintergrund, aber sie hat trotzdem auf eine andere Art eine bewegende Geschichte erlebt und hinter sich. Aber nichtsdestotrotz dürfen wir hier stehen, weil wir einen Gott haben, der wieder herstellt, der aufrichtet und der alles neu macht. Und das durften wir erleben, das durfte ich erleben. Und deswegen haben wir Ehe auf dem Herzen, deswegen ist es uns wirklich ein Anliegen, für Ehe und für Beziehungen unterwegs zu sein. Und deswegen sind wir ehrenamtlich mit Team F unterwegs und haben das wirklich ja, auf dem Herzen. Und was wir noch gemacht haben, das kannst du ja dazu sagen.
Ja, wir sind zu Team F gekommen, weil eben wir die Fehler, die wir in unserer Vergangenheit gemacht haben, nicht wieder machen wollten. Und wir haben es uns wirklich zum Eheziel gesetzt, zum Segen zu werden für Paare, Also wir wollen gerne helfen, dass Paare nicht dorthin kommen, wo wir jeder für sich mal waren und haben uns das zum Eheziel gemacht und daraufhin die Paarberater-Ausbildung gemacht. Und das war für uns alleine sehr hilfreich, wertvoll. Wir haben viel erkannt, was wir früher falsch gemacht haben und profitieren jetzt immer wieder davon. Vor allem, wenn wir einen Vortrag vorbereiten, ist das für uns das Beste,
ja.
Immer wieder in die Themen reinzugehen. Genau. Und ich habe zusätzlich noch eine seelsorgerliche Ausbildung gemacht, weil ich mein Leben aufgearbeitet habe, nachdem ich zum Glauben kam. Und das war so wertvoll und hilfreich. Ich habe da ganz viel über mich, über meine Vergangenheit gelernt. Und davon profitieren wir beide. Genau. Und da haben wir eben Team F gefunden und haben das dort gemacht. Und es war gut für uns. Und wir sind dankbar für das Geschenk von Gott, was er uns gemacht hat, dass wir jetzt in 2 Wochen 5 Jahre Hochzeitstag feiern dürfen und diese Gelegenheit haben, das nochmal zu erleben, mit Gottes Hilfe.
Genau. So viel erstmal, denke ich, zu uns als Vorstellung. Ja, wenn ihr noch was wissen wollt, dann fragt uns einfach hinterher. Wir haben, denke ich, ein straffes Programm vor uns und dass es nicht zu lang wird, machen wir einfach an der Stelle Schluss mit Vorstellen und fangen mit unserem Thema an. Ich muss mal noch die Bücher holen. Ja, ich fand, muss ich dazu sagen, die Einleitung wunderbar passend und das war eine richtig schöne Geschichte und so ist es wirklich. Und wir werden die Geschichte, denke ich, im Laufe des Vortrags wiederfinden in so ähnlicher Art und Weise. Meine Wünsche, deine Wünsche und wenn wir bei dem Thema sind, da kommen wir an dem Thema Bedürfnisse nicht vorbei. Bedürfnisse in der Ehe haben wir auch drüber geschrieben und da muss ich aber am Anfang dazu sagen, wenn wir über Bedürfnisse in der Ehe reden, dann ist uns bewusst, dass hier vielleicht auch Gäste sind oder Paare sitzen können, es kann ja auch möglich sein, die nicht verheiratet sind, die noch nicht verheiratet sind oder aus irgendeinem Grund nicht verheiratet sind, vielleicht weil noch kein Antrag gemacht wurde, kann ja auch sein, und die darauf warten oder einfach nur das noch nicht für notwendig erachtet haben. Das kann durchaus sein. Wir verwenden den Begriff Ehepaare und Ehepartner, weil wir der Meinung sind, dass Ehe etwas ganz Besonderes ist und einen hohen Stellenwert hat. Und die Bibel hat es auch. Die Bibel hat auch sieht es auch so, dass Ehe einen hohen Stellenwert hat. Aber wenn ihr hier seid und eben nicht verheiratet seid oder vielleicht noch nie was mit Kirche zu tun hattet, noch nie mit Glauben in Berührung gekommen seid und habt euch einladen lassen, heute hierher zu kommen, dann ist das schön und dann freuen wir uns sehr darüber, dass ihr den Weg hierher gefunden habt. Und es ist überhaupt nicht schlimm, dass ihr nicht verheiratet seid, weil das Thema, um was es heute geht, das geht alle an. Das geht noch nicht Verheiratete an, nicht Verheiratete und natürlich auch Ehepaare. Das ist ein zentrales Thema und deswegen wollen wir heute darüber reden und wollen das ins Zentrum stellen. Genau. Also bitte fühlt euch auch angesprochen, wenn ihr nicht verheiratet seid. Oft steigt ein Partner aus der Ehe aus, weil er sich vernachlässigt und ungeliebt fühlt. Und häufig reagiert der andere verwundert und fragt sich, was habe ich denn eigentlich so Schlimmes gemacht? Was ist denn eigentlich passiert? Was habe ich denn eigentlich getan? Und der Fehler, der liegt meist darin, dass versäumt wurde, den emotionalen Tank des Partners regelmäßig zu füllen und so die Liebe lebendig zu halten. Und wenn genau bei so einem Liebesdefizit dann eine andere Person da ist, auf der Bildfläche tritt und genau den Mangel, den die Person gerade hat, ausfüllt, dann ist es eine große Gefahr und dann ist der Schritt zum Ehebruch nicht weit. Und wenn ein Ehepartner spürt oder ein Partner spürt, dass der persönliche Liebestank schon länger leer ist, dann werden so Warnsignale abgesendet oder übermittelt dem anderen Partner. Was können so Warnsignale sein? Das kann zum Beispiel sein, dass nur noch rumgenörgelt wird, dass man sich beschwert über Kleinigkeiten, über größere Dinge. So ein Rummeckern, würde ich jetzt mal auf Deutsch sagen. Es kann aber ein Warnsignal sein, dass man sich zurückzieht. Dass wenigstens einer von den Partnern sich zurückzieht. Und was aus meiner Sicht das deutlichste Warnsignal ist, das ist, wenn man nur noch nebeneinander herlebt. Das erleben wir und das hören wir auch immer wieder in unserem Umfeld, dass, ja, wenn Paare auseinandergehen, dass es heißt, wir leben nur noch nebeneinander her. Wir sind eigentlich gar kein richtiges Liebespaar mehr, wir haben eigentlich gar keine richtige Beziehung mehr, wir leben nur noch nebeneinander her. Und ich glaube, wenn man das Gefühl hat und wenn man das Empfinden hat, dann ist höchste Obacht geboten. Das ist wie zu vergleichen, ich sage immer, das ist wie beim Auto, wenn beim Auto die Tanklampe angeht. Spätestens dann sollte man eigentlich was unternehmen, nämlich an der Tankstelle fahren. Und genauso ist es hier. Ne? Die Warnsignale, die sind eigentlich hilfreich. Ja, und die Signale, die werden jedoch oft überhört und sie werden nicht ernst genommen. Ja, das ist leider so, dass wir Menschen eben so gestrickt sind, dass wir manchmal die Warnsignale nicht ernst nehmen. Bei älteren Christen oder bei Paaren, die schon länger verheiratet sind, da ist das Leidenspotenzial ziemlich groß. Die sind zwar unglücklich in ihren Beziehungen, unglücklich in ihrer Ehe, auch oft resigniert, aber die harren in der Ehe aus. Die sagen sich, ja, er ist halt so, sie ist halt so, muss ich mich halt damit arrangieren und die meisten machen das und die verharren in so einer unglücklichen Beziehung, in so einer unglücklichen Ehe aus. Und bei den Jüngeren, da erleben wir wieder genau das Gegenteil, dass da zu schnell auseinandergerannt wird und das ist zu vorschnell, weil der Leidensdruck eben nicht so groß ist. Und ich glaube, auch unsere Gesellschaft ist da gut dabei, das zu fördern, dass man sagt, naja, wenn es nicht mehr geht, wenn es halt so ist, dann, dass ihr nur noch nebeneinander herlebt, dann trenn dich doch und geh woanders hin. Ich glaube, so die Beobachtung habt ihr vielleicht auch schon gemacht. Das Thema Bedürfnisse, das soll uns bewusst machen, dass Männer und Frauen ein unterschiedliches Verständnis von Zuneigung und Liebe haben. Die Qualität unserer Ehe ist abhängig davon, ob unsere Bedürfnisse erfüllt werden oder eben nicht. Und eine Ehe sehr gefährdet ist, wenn man nicht angemessen auf die Bedürfnisse des Partners eingeht und seinen emotionalen Tank füllt. Und genau das habe ich erlebt. Ich glaube, dass meine erste Ehe unter anderem daran zerbrochen ist, dass wir es nicht gelernt haben oder nicht gesehen haben, unseren emotionalen Tank aufzufüllen. Da komme ich später noch ein bisschen genauer drauf. Wie gesagt, die Ehe ist, wenn man die Warnsignale nicht ernst nimmt, wenn man die Warnlampen nicht sieht und ignoriert, sehr gefährdet. Das möchte ich an der Stelle ganz deutlich sagen. Ja, aber bevor wir uns als Paar anschauen, schauen wir erstmal zu uns als Einzelpersonen. Denn wir als Einzelpersonen haben auch Grundbedürfnisse. Und zwar hat jeder Mensch Grundbedürfnisse, die erfüllt werden müssen, damit sich die eigene Persönlichkeit gesund entwickeln und entfalten kann. Lebensbedürfnisse müssen erfüllt werden, sonst stirbt eine Person oder etwas in einer Person stirbt ab. Und der Psychologe Abraham Maslow, der hat gelebt von 1908 bis 1970 und da hat eine Bedürfnispyramide entwickelt oder dargestellt, wo man gut erkennen kann, dass wir 5 Grundbedürfnisse haben. Und die will ich noch mal ganz kurz anreißen, damit wir nicht heute die Zeit unnötig strapazieren. Und zwar geht es los mit den körperlichen Bedürfnissen ganz unten. Ihr seht, die Bedürfnisse sind auch aufeinander aufgebaut. Es geht los mit den körperlichen Bedürfnissen. Da zählt dazu Atmung, Wasser, Nahrung, Schlaf, Fortpflanzung. Das sind die Dinge, die da hineinzählen. Dann gibt es die zweite Stufe, das sind die Sicherheitsbedürfnisse. Körperliche und seelische Sicherheit, materielle Grundsicherung, Arbeit, Wohnung, Familie, Gesundheit, das zählt hier mit rein. Ist das erfüllt, kommt man auf die nächste Stufe und zwar zu den sozialen Bedürfnissen. Und dort zählt mit rein Liebe und Zugehörigkeit, Familie, Freundschaft, das Zugehörigkeitsgefühl, Kommunikation, sozialer Austausch, Gemeinschaft, gegenseitige Unterstützung, Beziehung, Zuneigung, Liebe und sexuelle Intimität gehört da auch mit rein. Dann die vierte Stufe, ich weiß nicht, wahrscheinlich könnt ihr das nicht lesen von hier hinten, das ist ein bisschen klein. Die vierte Stufe, das sind die Individualbedürfnisse. Und das ist Wertschätzung und Anerkennung. Vertrauen, Wertschätzung, Selbstbestätigung, Erfolg, Freiheit und Unabhängigkeit. Alles das kann sich einstellen, wenn die vorhergehenden Bedürfnisse erfüllt sind. Und wenn diese 4 Stufen erfüllt sind, wenn diese 4 Grundbedürfnisse erfüllt sind, wenn bis auf diese Stufe alle Bedürfnisse befriedigt sind, wird nach Maslow eine neue Unruhe und Unzufriedenheit im Menschen erwachen. Er will seine Talente, Potenziale und Kreativität entfalten, sich in seiner Persönlichkeit und seinen Fähigkeiten weiterentwickeln und sein Leben gestalten und ihm einen Sinn geben. Nur soweit als kleiner Exkurs, dass wir, welche Bedürfnisse wir in uns tragen. Nur, dass wir das uns nochmal ganz kurz vor Augen führen, bevor wir zu uns als Paar kommen. Denn es geht ja heute nicht um uns als Einzelpersonen, sondern auch wenn ihr als Einzelperson da seid und ja, der Partner nicht mehr dabei ist, geht es trotzdem um die Beziehung als Paar. Und es geht um unsere wichtigsten Bedürfnisse. Wir haben ja in der Einleitung stand ja meine Wünsche, deine Wünsche. Das ist ja eigentlich schon klar, dass wir Männer unterschiedliche Bedürfnisse und Wünsche haben als die Frauen. Und wir wollen uns diese 5 wichtigsten Bedürfnisse von Frauen und Männern mal anschauen. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, oder wir glauben, dass das ganz wichtig ist, dass man sich die immer wieder mal ins Gedächtnis ruft und dass wir Männer einmal hören, was die Frauen eigentlich brauchen und die Frauen hören, was wir Männer eigentlich brauchen. Und deswegen ist es cool, dass ihr heute da seid und euch das hier gebt. Die Frau, ja, die braucht als erstes, sie möchte seine Zuneigung spüren durch Wertschätzung und Zärtlichkeit. Da zählt zum Beispiel, dass man als Mann seiner Frau wertschätzende Worte gibt, dass man, wenn man von der Arbeit kommt, zum Beispiel mal einen Arm drum legt, mal einen Begrüßungskuss gibt und mal kurz wenigstens der Frau mal sagt, ey, Schatz, es ist schön, was du hier leistest, es ist schön, wie du aussiehst, es ist schön, was du mit den Kindern machst und so weiter und so fort. Einfach, dass wir unseren Frauen mal wieder ein paar wertschätzende Worte geben. Oder ich bin stolz auf dich. All die Dinge gehören damit rein. Das Zweite, die Frau wünscht sich emotionale Nähe. Zeit mit ihm allein ist ihr wichtig. Wünscht sich emotionale Nähe, Zeit mit ihm allein ist ihr wichtig. Zeit mit ihm allein, also wenn man ist auch zu zweit auf dem Sofa und kann Fernsehen gucken, da ist man auch Zeit mit ihm allein, aber das ist damit nicht gemeint. Ich glaube, Zeit mit ihm allein, das ist, den Fernseher mal auszulassen, das Handy mal auszulassen und mal nicht die Mutter anrufen oder die Schwiegereltern anrufen oder, sondern einfach Zeit für sich als Paar nehmen. Das ist ganz wichtig. Und das wünschen sich die Frauen, dass wir wirklich mal den Fernseher auslassen und uns mit unseren Frauen beschäftigen und Zeit für sie haben. Und da kommen wir nämlich gleich zum Nächsten. Da kann man nämlich, wenn man sich Zeit nimmt, auch gut miteinander reden. Kommunikation ist hier angesagt. Möchte, dass er mit ihr redet und ihr gut zuhört. Ich vermute mal, dass die Frauen bisher damit einverstanden sind, was ich hier vorne so erzähle. Möchte, dass er mit ihr redet und ihr gut zuhört. Das sind zwei Dinge, nämlich zum einen wünschen sie sich, dass wir uns als Männer auch mal offenbaren. Auch mal sagen, wie es uns gerade geht, was wir fühlen, wie wir gerade emotional drauf sind, dass wir ihnen sie an unserem Alltag teilhaben lassen und so weiter, dass wir uns ihnen mitteilen. Das ist die eine Sache. Und die andere, die, denke ich, vielleicht uns noch schwerer fällt, ist das gut zuhören. Also ich gehe zumindest von mir aus. Dieses gut zuhören ist ein Ding, was mir nicht ganz so leicht fällt. Gut zuhören, ich habe dann nach den ersten zwei Sätzen schon die Lösung parat. Also ich weiß im Prinzip ja schon, sie erzählt mir was und ich weiß die Lösung. Das, das und das, du kennst das, das und das machen und weiß auch schon, wie der Satz zu Ende geht und führt ihn auch manchmal schon aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist natürlich nicht gut. So. Ich glaube, die Frauen wollen nicht von uns eine Lösung für ihr Problem, sondern die wollen, dass wir einfach da sind, zuhören und uns so auch geben und dass sie das Bewusstsein haben und das Gefühl auch haben, der nimmt mich ernst, der weiß, wovon ich rede und der ich will jetzt nicht von ihm eine Lösung, sondern ich will einfach nur, dass er mir das zuhört und mir abnimmt. Ja, deswegen gehören für mich so die beiden Punkte so relativ eng zusammen, diese emotionale Nähe und das miteinander reden. Wir kommen zum Nächsten. Möchte, dass er für die Kinder ein guter Vater ist. Sie erwartet von ihm Hingabe und Unterstützung in der Erziehung. Ich glaube, da brauchen wir nicht viel dazu zu sagen. Das ist eigentlich selbstredend, dass wir unsere Frauen mit unseren Kindern da nicht alleine lassen. Egal, was es ist. Ob das Unterstützung beim Hobby ist, Hausaufgaben, wie auch immer. Also, dass man da nicht so diese Rollenteilung hat, sondern auch unsere Frauen unterstützen bei der Kindererziehung. Ja, und das fünfte Bedürfnis, möchte ihm ganz vertrauen können, Offenheit und Ehrlichkeit sind ihr ganz wichtig. Ja, es sind die fünf Grundbedürfnisse von den Frauen, da gibt es natürlich noch viel, viel mehr. Aber ich denke mal, dass das die fünf wichtigsten sind. Und wenn wir die versuchen zu erfüllen oder annähernd versuchen, die ernst zu nehmen und Schritt für Schritt angehen, dann fühlen sich unsere Frauen geliebt. Ich glaube, dass man diese fünf Begriffe zusammenfassen kann, indem man sagt, wenn mein Mann das macht und wenn mein Mann mir das gibt, dann fühle ich mich geliebt. So viel erstmal zu den Frauen. Und wir Männer, wir haben ja auch Bedürfnisse, außer Hunger und Durst haben wir auch noch andere Bedürfnisse. Und zwar wäre das Erste, möchte sie als Freund und Kumpel zur gemeinsamen Freizeitgestaltung. Ich kann gleich vorneweg sagen, die Fünfe, die ich jetzt hier ranklicken werde, die kann ich alle zu 100% bejahen. Bei mir stimmt das genau, was hier da draufsteht, dass die Bedürfnisse von uns Männern. Ja, wenn wir gemeinsam mit dem Fahrrad unterwegs sind, wenn wir gemeinsam in der Natur sind, wenn wir wirklich die Dinge zusammentun können, die ich eigentlich auch gerne alleine mache, aber das ist so schön, wenn man das zusammen machen kann, das ist, und meine Frau damit dabei ist, dann ist das richtig schön für mich. Freut mich sehr und es gefällt mir. Und zum Beispiel, wenn wir auch mal ohne Kinder sind, mal ein Museum besuchen oder einen Städtetrip machen, dann ist das schön. Ja. Das kann bei jedem unterschiedlich sein. Andere, die fahren vielleicht gerne Ski oder spielen gerne Bowling oder Tennis oder was weiß ich. Wenn man da wirklich ein Hobby hat, was man gemeinsam machen kann. Das Zweite ist eigentlich auch selbstredend, und das kann ich natürlich auch bejahen, wünscht sich sexuelle Erfüllung mit ihr. Ich glaube, dass das auch Frauen das Bedürfnis haben, aber ich glaube, bei Männern ist das weit oben angesiedelt. Deswegen kommt es gleich als Zweites, könnte vielleicht sogar als Erstes mitstehen. Auf jeden Fall ist es ein wichtiges Bedürfnis von uns Männern. Ja, möchte, dass sie für eine gute Atmosphäre sorgt, damit er zu Hause entspannen und auftanken kann, Nest schaffen. Also das muss ich wirklich sagen, ne? Wenn man mal wie ich zwangsweise eine Zeit lang alleine gelebt hat, dann merkt man das schon, dass keine Frau mehr da ist. Also meine Fensterstöcke waren übersichtlich, waren ein paar Kakteen, ein paar Orchideen, ein paar leicht pflegende Blumen da dran. Und Deko war gar keine da, weil alles, was dekoriert, muss ich ja beim Staubwischen wegräumen, ist unpraktisch, also habe ich dort nicht hingestellt. So. Und wenn dann wieder eine Frau im Haus mit ist, wo dann tatsächlich die Welt wieder zum Positiven gedreht hat bei mir und die Kerstin eingezogen ist und wirklich wieder, dann ist daheim eine Wohlfühlatmosphäre eingezogen. Da steht Deko, da sind Kerzen, da riecht es gut. Meistens riecht es gut bei uns und es ist schön. Und das genießen wir Männer. Das brauchen wir. Ich zumindest brauche das. Gut. Nicht so lange ausdehnen, sonst wären wir nicht fertig. Das Vierte. Möchte, dass sie gut aussieht und sich für ihn attraktiv macht. Ich glaube, es gibt keinen Mann, der das nicht will. Der keine attraktive, schöne Frau an seiner Seite haben will. Und auch da bin ich sehr froh, dass ich das haben darf. Dass die Kerstin da Wert drauf legt, dass ihr das wichtig ist, dass sie sich, wenn wir fortgehen oder spätestens außer Haus gehen, dass sie sich schön anzieht, nochmal die Haare schön macht und so weiter und so fort. Und mich auch fragt, Schatz, sehe ich schön aus, gefalle ich dir? Da fühle ich mich, da geht es mir gut, weil ich da merke, dass ihr das wichtig ist. Ja, und das Letzte, das Fünfte, möchte, dass sie stolz auf ihn ist. Er braucht ihre Annahme, ihre Achtung und Bewunderung. Und ich glaube, auch hier wird jeder Mann hier im Raum oder zumindest der Großteil, wird das auch bejahen, dass das wir Männer brauchen. Dass wir brauchen, dass unsere Frauen auch sagen, Schatz, ich bin stolz auf dich. Also wie du das gemacht hast, das ist richtig cool und das ist richtig schön. Schön, dass du das gemacht hast und ich bin stolz auf dich. Ich brauche das für mich, für Taten. Was da der Unterschied ist, da kommt die Kerstin dann noch einmal drauf, ins Detailier, aber ich brauche das für, wenn ich handwerklich oder irgendwas mit meinen Händen gemacht habe, dann, und die Kerstin tut das heraus oder aufzeigen, da freue ich mich. Und wenn man die fünf Bedürfnisse zusammenlegt, dann kann man sagen, Achtung und Respekt, das ist so quasi die Zusammenfassung von den Bedürfnissen, die wir haben als Männer und Frauen. Wie gesagt, es gibt bestimmt noch viele mehr. Und als ich bei der Vorbereitung mir das hier so angeguckt habe, da ist mir das noch einmal aufgegangen. Also meine Scheidung oder beziehungsweise die Trennung, die war 2014, also schon einige Jahre her. Und ja, und jetzt ist mir das bei der Vorbereitung hier bei den Bedürfnissen noch einmal klar geworden, dass unsere Ehe zum großen Teil wirklich daran zerbrochen ist, weil wir es nicht gelernt haben oder nicht gewusst haben, wie wir unseren Liebestank gegenseitig füllen können. Zum Beispiel wünscht sich emotionale Nähe, Zeit mit ihm allein ist ja wichtig, möchte ihr zuhören und reden. Diese zwei, ja, da habe ich wirklich, wir hatten so die klassische Rollenverteilung, der Mann geht arbeiten und wenn er zu Hause ist, dann kümmere ich mich um Haus und Hof, wir haben nebenbei gebaut und hatte immer viel zu tun. Also ich komme heim, dann gab es ein kurzes Kaffee trinken und dann bin ich wieder runtergegangen und habe gearbeitet und gebaut und habe sie in vielen Dingen allein gelassen. Sogar mit dem Dritten hier unten, ne? Ein guter Vater. Und auch da habe ich sie viel zu wenig unterstützt. Aber dieses Zweite, diese emotionale Nähe, die haben wir verloren. Weil andere Dinge wichtiger waren. Weil ich das nicht gewusst habe und mir nicht... und mir nicht klar war, wie wichtig das ist, dass man sich regelmäßig Zeit nimmt füreinander, dass man sich regelmäßig als Paar eine Auszeit nimmt, dass man mal ein Wochenende wegfährt. Und wenn das nicht möglich ist, dann wenigstens zu Hause sich mal einen Tag in der Woche sagt, ey, uns gibt's als Paar auch noch und wir reden über Themen, die nicht das Haus betreffen, die nicht die Kinder betreffen, sondern die uns als Paar betreffen. Und das haben wir in den Jahren ganz selten gemacht und haben das nicht ernst genommen. Ja, ich könnte jetzt eigentlich über jeden Button hier ein Beispiel bringen, aber das würde zu weit führen. Ich will nur aufzeigen, dass ich das lebende Beispiel bin dafür, wenn eine Ehe scheitert, wenn persönliche Bedürfnisse nicht gestillt werden. Und das hoffe ich ganz einfach, dass das am Ende des Vortrags euch klar wird und hängen bleibt. Dass das kein Thema ist, was man einfach mal so hört, sondern dass das einfach ein ganz wichtiges Thema ist. Ja, auch klar, muss ich jetzt hier eigentlich eine Folie weiter drücken, dass wir nicht alle Bedürfnisse erfüllen können. Das ist unmenschlich. Ne? Diesen Druck braucht sich bitte keiner zu machen. Ich habe das jetzt gehört, die Ehe zerbricht, sonst wenn ich jetzt nicht alle Bedürfnisse erfülle, das ist nicht der Punkt, weil wir das nicht können. Aber wir können, denn werden die Grundbedürfnisse in einer Ehe nicht erfüllt, dann verkümmert eine Ehe und sie kann sogar sterben. Aber ich habe gesagt, man kann nicht alle erfüllen, aber es gibt einige Bedürfnisse, die kann man sich nicht als Mensch nicht selber geben, zum Beispiel Zuneigung und Anerkennung. Da brauche ich meinen Partner dazu. Ich kann mir nicht selber Zuneigung geben und ich kann mir auch nicht selber Anerkennung geben. Da brauche ich einfach meinen Partner. Genau. Ein wichtiger Punkt noch, um Bedürfnisse zu erfüllen, muss man sie kennen. Also ich muss mir selber erstmal bewusst werden, was brauche ich denn? Was brauche ich denn von meinem Mann? Was brauche ich denn von meiner Frau? Und wenn ich mir das klar geworden bin, was ich brauche, wo ich mich geliebt und respektiert fühle, dann muss ich das zwingend meinem Partner mitteilen. Also ich muss es kommunizieren, da kann es nicht riechen. Ja. Also ich muss es erkennen, muss es kommunizieren und nur dann kann der Partner die Entscheidung treffen, will ich die Bedürfnisse von meinem Partner erfüllen oder nicht. Und deswegen möchte ich jetzt gerne mal eine erste fünfminütige kleine, einfach mal fünf Minuten Ruhe haben, wo wir Zeit haben, wo ihr Zeit habt, über die Frage nachzudenken, was brauche ich von meinem Partner, um mich geliebt und wohlzufühlen? Da mal jeder für sich mal fünf Minuten, es wird nebenbei ein bisschen leichte Musikuntermalung geben, das ist sehr schön, und ab jetzt mal fünf Minuten über diese Frage nachdenken, jeder für sich persönlich.
Danke für die schöne Musik. Ich würde euch jetzt gern ein bisschen was über Blockaden erzählen, weil manchen fällt es schwer, überhaupt ihre eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und dann natürlich auch die des Partners wahrzunehmen, ist ja dann auch erst recht schwer. Manchmal sind unsere Bedürfnisse verschüttet und es kann daran liegen, dass wir vom Elternhaus, von unserem alten Leben, von Vorbildern oder von der Prägung her so aufgewachsen sind, dass da gar kein Platz für Bedürfnisse war. Und zum Beispiel, wenn man als Kind von den Eltern, wenn man irgendwas hatte, wenn man traurig war oder ne, man hatte eben irgendwas und die Eltern haben das nicht ernst genommen und es wurde denen überhaupt keine Bedeutung beigemessen, dann kann das dazu führen, dass man als Erwachsener dann keinen Zugang mehr zu seinen Gefühlen hat, weil die irgendwie abgespalten wurden. Und das kann zum Beispiel gekommen sein durch Sätze wie hab dich nicht so, stell dich nicht so an, da musst du jetzt durch. Ne? Wenn man immer wieder als Kind sowas hört, dann tut man so Sätze innerlich sich aufbauen, die man dann in sein Erwachsenenleben mit sich reinträgt und dann irgendwann solche Sätze hat wie ich darf keine Wünsche haben oder meine Wünsche werden eh nicht erfüllt. Und dann ja, sind die Bedürfnisse verschüttet und man weiß gar nicht, dass man Bedürfnisse haben darf, weil man die früher nicht haben durfte. Und da gilt es dann dran, dass man die wieder findet, dass man wieder einen Weg findet, seine Bedürfnisse zu bekommen, an die ranzukommen. Kann zum Beispiel auch ein falsches Verständnis von Liebe sein, dass man die Bedürfnisse nicht wahrnimmt, die eigenen oder die vom Partner, Das war bei mir ziemlich viel der Fall, weil ich in meiner nicht-christlichen Zeit eigentlich gar nicht wusste, was Liebe ist, hatte aber einen riesen Mangel daran und bin deswegen immer vom einen zum anderen gegangen, habe gedacht, die erfüllen jetzt alle meine Wünsche, die ich eigentlich habe, haben sie aber nicht. Und so habe ich wirklich ein falsches Verständnis gehabt und das war für mich nicht gut und letzten Endes für die Menschen um mich herum auch nicht. Das hat sich aber Gott sei Dank gewendet. Genau. Was auch ein Fakt ist, warum man nicht die Bedürfnisse erfüllen kann, wenn man die Liebessprache nicht kennt. Seine eigene Liebessprache oder die des Partners. Das zu kennen ist sehr wichtig und wertvoll, da gehe ich dann gleich nochmal drauf ein. Angst, mich bedürftig zu zeigen, kann auch daran liegen, dass man seine Bedürfnisse nicht wahrnimmt. Wenn man immer so aufgewachsen ist, dass man keine Bedürfnisse haben darf, dann ist man irgendwann ängstlich, die Bedürfnisse zu zeigen. Und ja, lebt dann halt ein Leben, das man gar nicht leben will, weil man sich gar nicht traut, zu sagen, ich würde mir dessen das von dir wünschen. Oder Unkenntnis darüber, was im anderen vorgeht. Das ist eben der Fall, wenn eben man nicht miteinander spricht und sich gegenseitig sagt, ich wünsche mir von dir dessen das, ich bräuchte von dir dessen das. Zum Beispiel, wenn ich einem Dirk nicht sagen würde, ich freue mich von dir, wenn du mir ein Kompliment gibst, dann kann er es nicht machen, weil er es einfach von mir nicht weiß. Oder wenn er mir nicht sagt, er braucht mal ein Lob für das, was er tut, kann ich es ihm nicht geben. Und da steckt auch keine böse Absicht dann dahinter, weil man weiß es halt einfach nicht. Ja, den Bedürfnissen keine Priorität geben. Das ist das, was der Dirk ja vor uns erzählt hat. Wenn man in einer Ehe ist oder in einer Partnerschaft, wo die gar keinen Raum, keinen Platz haben, dann nimmt man die nicht wahr, man kommt gar nicht auf den Gedanken, ich darf Bedürfnisse haben. Und das sind alles solche Gründe, die uns letztlich daran hindern, die Bedürfnisse des anderen auch zu erfüllen. Und ja, manche, das haben wir auch schon erlebt bei Leuten, die haben gar keinen Zugang zu ihren eigenen Gefühlen oder Bedürfnissen, weil die eben verschüttet sind. Da ist es dann wirklich ratsam, sich Hilfe zu suchen, zum Beispiel beim Seelsorger oder auch in der Paarberatung oder mit einer Vertrauensperson zu sprechen, um dem ein bisschen auf den Grund zu gehen, warum ist denn das bei mir so? Und genau, wenn man dann erkannt hat, welche Blockaden man hat, dann ist es auch wichtig, dass man mit dem Partner darüber spricht, dass er das weiß. Und ja, wir haben das Privileg, wir können alles an Gott abgeben, können ihn mit reinnehmen und die Hilfe auch von ihm mit erbitten. Und dann ist es unsere Entscheidung, ein neues Denken einzuüben, um eben da rauszukommen und uns die Bedürfnisse wieder wahrzunehmen. Und jetzt habe ich ein paar gute Fragen für euch, wie ihr Bedürfnisse entdecken könnt, solltet ihr die verschüttet haben. Es ist ganz wichtig, sich selber zu beobachten, sich selber Fragen stellen. Zum Beispiel solche Fragen wie, was genau sind denn schöne Momente an unserer Beziehung, die mich glücklich machen und erfüllen? Oder was fühlt sich eher schlecht an, anstrengend an? Oder wie fühle ich mich, wenn ich mit bestimmten Menschen unterwegs bin? Und warum fühle ich mich da genau so? Oder auch sich die Frage zu stellen, wer mir Energie gibt, wer sie mir wieder nimmt. Die habe ich nicht. Dann habe ich noch eine gute Frage, die steht jetzt aber nicht hier. Die geben wir auch unseren Paaren in der Beratung immer mit. Das hat der Dirk ja vorhin schon gesagt, selber erstmal wissen, was man braucht. Ne? Selber sich die Frage stellen, was kann mein Partner tun, damit ich mich geliebt fühle? Und wenn man in einer Partnerschaft dem Partner regelmäßig die Frage stellt, was kann ich dir heute Gutes tun, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man was Falsches macht, eher gering, weil er sagt einem ja dann, was er gerne hätte. Und das ist ein guter erster Schritt, ja, da in eine Kommunikation zu kommen, miteinander darüber zu reden, was brauche ich denn? Und es setzt halt auch voraus, dass man sich vorher damit auseinandergesetzt hat, was man selber braucht. Und um ein Werkzeug, nenne ich es mal, ein Mittel, wo man auch die Bedürfnisse des anderen erfüllen kann, sind zum Beispiel die Liebessprachen. Aber mir fällt gerade ein, ich möchte euch noch was sagen. Wir haben hinten, wenn es dann zum Buffet geht, einen Tisch. Da haben wir Blätter für euch, die könnt ihr euch mit nach Hause nehmen. Da haben wir nochmal so ein paar Fragen, ein paar Übungen für euch, wo ihr miteinander ins Gespräch kommen könnt, wo ihr hier aufschreiben könnt, was ihr bei welchem Bedürfnis braucht, was der Partner tun könnte. Genau, nur dass ihr das mal wisst. Das könnt ihr zu Hause gerne noch miteinander besprechen, zum Beispiel bei einem Eheabend. Jetzt würde ich euch mal ein bisschen was über die Liebessprachen sagen, weil wir haben das selber erkannt, wie wichtig das ist, die zu kennen und auch zu sprechen. Und wir haben in unserer Ausbildung mehrmals die Bücher lesen müssen und jedes Mal haben wir gedacht, das habe ich ja noch nie gelesen. Und uns ist jedes Mal was Neues aufgegangen und das fanden wir richtig spannend. Und die Liebessprachen, die einen oder anderen von euch kennen sie vielleicht, sind die fünfe: Lob und Ermutigung, Anerkennung, Zweisamkeit, Zeit nur für dich, Geschenke, die von Herzen kommen, Hilfsbereitschaft und Zärtlichkeit. Und in jeder Liebessprache gibt es verschiedene Dialekte. Also man kann als Paar die gleiche Liebessprache haben, aber trotzdem braucht jeder was anderes. Und bei der ersten Liebessprache Lob und Anerkennung, da zählt zum Beispiel rein mutmachende Worte, Komplimente, Ermutigung, freundliche Worte, höfliche Worte. Da ist halt wirklich der Tonfall maßgebend, ne? Auch Vergebung spielt hier mit rein. Das ist zum Beispiel meine Hauptliebessprache. Und da ist das Bedürfnis Wertschätzung dahinter sehr groß. Und das ist zum Beispiel eine Liebessprache, die wir beide sprechen, aber mit unterschiedlichem Dialekt. Eben wir das erkannt haben, hat auch ein Stück gedauert, ne? Ich zum Beispiel fühle mich geliebt, wenn der Dirk mir Komplimente gibt für mich als Person. Und bei ihm ist es so, er braucht Lob, wie er schon gesagt hat, für das, was er tut. Und da haben wir eine ganze Zeit lang aneinander vorbeigeliebt, weil ich habe ihm immer gesagt, wie toll er ist, also wie schön ich ihn finde und so, dass ich ihn liebe und so. Und das hat er gar nicht gebraucht. Er hat gebraucht, dass ich ihm sage, das und das hast du gut gemacht. Und ich habe immer gedacht, na, warum fühlt er sich denn jetzt nicht geliebt? Weil ich es halt nicht wusste, ne? Und das ist es, man muss sich damit auseinandersetzen. Was ist denn genau meine Sprache? Und dann kann man das dem anderen sagen. Bei der zweiten Sprache, Zweisamkeit, da gehört rein die ungeteilte Aufmerksamkeit. Miteinander Dinge tun. Wie es der Dirk vor uns gesagt hat, miteinander statt nur nebeneinander. Und das ist halt wirklich, ne, wenn man was miteinander tut, wo wirklich der eine dem anderen ungeteilte Aufmerksamkeit gibt. Da gehört auch miteinander sprechen, intensiver Gedankenaustausch mit rein. Genau. Und das ist auch eine Sprache, die ich auch spreche. Wenn der Dirk jetzt Zeit mit mir verbringen will alleine, dann fühle ich mich sehr geliebt. Und da bin ich richtig fröhlich. Oder auch, wenn wir diesen intensiven Gedankenaustausch miteinander haben. Da füllt sich mein Tank sehr. Bei Geschenken. Geschenke sind sichtbare Zeichen der Liebe. Weil wenn ich jemanden beschenke, dann zeigt es demjenigen, dass ich mich mit ihm beschäftige. Und dann fühlt derjenige sich geliebt, wie wir das in der Geschichte so ein bisschen gehört haben. Wenn der Partner dann dem anderen etwas schenkt, was der schon immer gesagt hat, dann fühlt er sich extrem geliebt, wenn es etwas ist, womit man gar nicht gerechnet hat. Das hat die Geschichte gut gezeigt. Und es muss auch nichts Teures sein. Es kann auch was selber Gebasteltes sein zum Beispiel. Oder eben auch das Geschenk der eigenen Person kann da auch mit reinzählen. Das ist jetzt nicht so meine Sprache. Dann haben wir noch Hilfsbereitschaft. Da fällt eigentlich alles rein, was man tun kann für andere. Kann alles im Haushalt betreffen. Und wenn man die Sprache spricht, dann sollte man die Dinge nicht einfordern, sondern erbitten. Und das ist auch nicht meine Sprache, aber nicht Dirk. Seine Sprache ist es mit. Und er macht oft Dinge für mich, weil er denkt oder hat gedacht, dass ich mich dann geliebt fühle von ihm. Zum Beispiel hat er immer meine Brille geputzt. Oder mein Auto getankt, weil ich das einfach nicht mag. Oder hat Fahrdienste übernommen, hat meine Kinder hin und her gefahren. Und er hat es gemacht, weil er gedacht hat, ja, ich fühle mich dann geliebt, mein Tank füllt sich dann. Aber ich habe mich darüber gefreut, ich war dankbar, aber ich habe mich deswegen nicht mehr oder weniger geliebt gefühlt. Und das haben wir dann irgendwann auch entdeckt und dann haben wir darüber geredet. Und das hat auch viel bewirkt, ne? Genau. Und so ist es eben, wenn man da so aneinander vorbeiliebt. Und die letzte Sprache ist Zärtlichkeit. Und das beinhaltet jetzt nicht nur einen Geschlechtsverkehr an sich, sondern viel mehr. auch die kleinen Berührungen im Alltag, mal Hände halten, Küsse zum guten Morgen oder zum Verabschieden oder einfach mal eine Umarmung zwischendurch, weil Berührungen können Liebe vermitteln. Und zu diesen Liebessprachen gibt es ein Buch, das hat der Gary Chapman geschrieben, der hat die fünf Sprachen der Liebe entwickelt. Das ist unter anderem auch eins. Und da steht ein schönes Zitat drin. Das heißt, wahre Liebe verbindet Verstand und Gefühl. Sie ist ein Willensakt und erfordert Entscheidung, Disziplin und Einsatz. Und ja, das können wir einfach nur bestätigen. Wenn wir uns in unserer Beziehung wirklich Nähe herstellen wollen, dann müssen wir die Bedürfnisse des anderen kennen. Das ist ganz wichtig, das haben wir selber auch gemerkt. Und wenn wir einander lieben wollen, müssen wir eben wissen, was der andere sich wünscht. Weil nur dann können wir ja versuchen, die Bedürfnisse zu erfüllen. Und wenn die Bedürfnisse nicht erfüllt sind oder nicht erfüllt werden, dann leert sich halt auch der Liebestank. Und wenn wir dann aber die Bedürfnisse oder die Liebessprache des anderen sprechen, dann füllt sich sein Tank und der andere kann uns dann natürlich viel besser zurücklieben. Genau. Und die Liebessprache des anderen ist eben eine Fremdsprache, die ich erlernen muss. Und das fängt mit einer Entscheidung an. Ich kann mich persönlich dafür entscheiden, ich will eine Dirk so lieben, wie er es braucht. Genau. Wir haben jetzt noch ein paar Tipps für euch, für den richtigen Umgang mit Bedürfnissen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das alles lesen könnt, ist ziemlich klein, ne? Also, das Wichtigste und Erste ist, werde dir deiner wichtigsten Bedürfnisse an die Ehe oder an die Partnerschaft, an den Partner bewusst. Und lerne die Liebessprache. Man kann dazu Bücher lesen. Wir haben auch heute ein paar Bücher zum Anschauen für euch mit. Die liegen auch da hinten auf dem Tisch zum Buffet. Weil das haben wir selber gemerkt, wie hilfreich und wertvoll das ist, wenn man Bücher liest und im besten Fall sogar als Paar zusammen liest. Man kann da ganz, ganz viel erkennen und entdecken. Dann sagt die Bedürfnisse klar und deutlich, damit der Partner sie kennt. Das heißt, keine Andeutungen machen, keine versteckten Hinweise, weil, das habe ich auch gemerkt, die Männer brauchen klare Anweisungen. Wenn ich jetzt zum Dirk sage, ich wünsche mir von dir mehr Liebe, ja, Liebe ist viel, ne, haben wir vor uns gesehen. Ich muss dann schon klar und deutlich sagen, ich wünsche mir von dir zum Beispiel, dass du mich öfters in den Arm nimmst. Damit kann er was anfangen und das dann besser umsetzen. Das gilt andersrum genauso, ne, dass die Männer auch ihren Frauen deutlich sagen, was sie brauchen. Die Bedürfnisse müssen freiwillig erfüllt werden. Das zeigt dann echte Liebe und Freundschaft. Und es sollte auch keine fordernde Haltung dahinter stecken, hinter den Bedürfnissen. Eine freundliche Erinnerung ist besser, als die Bedürfnisse mit Macht oder Manipulation einzufordern. Und der Partner lernt schneller durch positive Bekräftigung. Das ist wirklich so, wenn ich merke, der Dirk macht was ich ihm vorher gesagt habe, wo ich mich geliebt fühle von ihm, dann ist es für ihn schön, wenn ich das zurückspiegel und sage ihm das. Ne? Ich sage dann, ich nehme das wahr, das und das hast du jetzt für mich getan, ich freue mich darüber. Das spornt ihn ja viel mehr an, das nächste Mal noch mehr oder besser oder wieder zu tun. Genau, es ist auch wichtig zu erwähnen, dass es Zeiten geben kann, wo man eben mal die Bedürfnisse des anderen nicht erfüllen kann. Zum Beispiel wegen Krankheit oder wegen der Arbeit. Und das sollte halt kein Dauerzustand werden. Bei einer Krankheit kann man es sich halt nicht so aussuchen, aber wenn zum Beispiel bei der Arbeit ein langes Projekt ansteht, dann ist es schon gut, wenn man nicht die Bedürfnisse einfordert. Aber man muss halt aufpassen, dass man dann nicht in so eine Zeit kommt, wo das dann so einschläft. Und da sollte man dann schauen, dass man wieder einen Weg findet, die Bedürfnisse des anderen wahrzunehmen und zu erfüllen. Und dazu gilt es, dass man als Paar, das muss jedes Paar für sich machen, eine gute Strategie entwickelt. Wie ist es für uns als Paar das Richtige? Was passt bei uns? Wie wollen wir leben, damit unsere Bedürfnisse nicht zu kurz kommen? Wenn jetzt zum Beispiel bei einem Ehepaar ganz viel Müdigkeit da ist, entweder bei einem oder bei beiden, dann sollten die mal gucken, was könnte man denn im Wochenplan ändern, damit wir wieder mehr Zeit füreinander finden können. Und es gilt auch zu lernen, zu unterscheiden, was ich vom Partner erwarten kann, was er mir geben kann. Das wären dann realistische Erwartungen. Oder was zum Beispiel nur Gott mir geben kann. Oder auch zu unterscheiden, wo man unrealistische Erwartungen an den Partner hat. Und ich glaube, das haben, oder das kann man schnell mal haben. Zum Beispiel könnte das sein, wenn man jetzt sich wünscht, der Partner soll meine Gedanken lesen. Das ist eine unrealistische Erwartung, das kann der einfach nicht. Genau. Jetzt würden wir euch nochmal in eine 5-minütige Zeit schicken, wo ihr über folgende Frage nachdenken könnt. Wie reagiere ich, wenn meine Bedürfnisse wiederholt nicht gehört und erfüllt werden? Horcht mal in euch rein und lasst die Frage mal auf euch wirken. So, wenn wir noch ein wenig weitermachen. Es wird nicht mehr so viel. Die Frage, wie reagiere ich, wenn meine Bedürfnisse nicht erfüllt werden, kann manche Leute in so eine Trotzphase schicken. Das haben wir schon viel erlebt. Die kommen dann in so eine Phase, wo sie sagen, naja, so wie der sich benimmt, brauche ich das nicht. Warum soll ich denn das machen, wenn der es nicht macht? Und ich habe in dem Buch von den 5 Sprachen der Liebe, gibt es ein Kapitel, wo der Autor eine Frage stellt, ob man jemanden lieben kann, den man hasst. Und ich fand das ganz interessant, weil es ist jetzt vielleicht nicht so, dass man seinen Partner dann hasst, aber die Frage passt trotzdem gut dazu. Und er hat dort eine Antwort auch in der Bibel gefunden. Und ich würde da auf ein paar Bibelverse gleich noch eingehen, aber zusammengefasst steht da halt so drinne, dass man sich dazu entscheiden kann, zu lieben. Und das ist ja auch das, was wir immer sagen. Es fängt mit einer Entscheidung an. Ich kann mich dazu entscheiden, meinem Partner die Liebe zu geben, wie er sie braucht. Und deswegen fand ich diese Frage in dem Buch so spannend. Und wenn wir da jetzt in Lukas 6 reinschauen, in die Verse 27 bis 28, ist wieder so klein, da steht: Doch euch, die ihr mir wirklich zuhört, sage ich, liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen, segnet die, die euch verfluchen, betet für die, die euch beleidigen. Und 2 Verse weiter. Behandelt alle Menschen so, wie ihr von ihnen behandelt werden wollt. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welche Anerkennung habt ihr wohl dafür verdient? Denn das machen auch die Sünder. Und dieser Vers, das ist ja so die goldene Regel, die Jesus uns mitgibt. Und es ist halt auch Ausdruck einer göttlichen Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Und im nächsten Vers noch. Gebt, dann wird euch gegeben werden. Ihr werdet mit einem vollen, gedrückten, gerüttelten, überlaufenden Maß an Guten überschüttet. Gott wird das Maß, mit dem ihr bei anderen messt, auch für euch verwenden. Genau. Und das zeigt eine Haltung der Großzügigkeit. Und die Verse sind jetzt keine moralistische Aufforderung, sondern die sind Ausdruck eines durch Gottes Gnade verwandelten Lebens. Und das heißt halt auch, ne, wenn man es nicht fühlt, man kann es trotzdem tun. Man kann den anderen lieben. Man kann die Entscheidung treffen. Und die Gefühle, die können dann von ganz alleine dazukommen. Auch wenn man in Kauf nehmen muss, dass man vielleicht nicht zurückgeliebt wird. Und es lohnt sich aber trotzdem, den anderen dann in seiner Liebessprache zu begegnen. Und in dem Buch, da beschreibt er das wie ein Experiment. Und zwar hat er den Paar ein halbes Jahr lang aufgetragen, dass der eine den anderen mal lieben soll in seiner Liebessprache, ein halbes Jahr lang. Auch wenn er in Kauf nehmen muss, dass er nicht zurückgeliebt wird. Und ja, die Beispiele beschreiben halt, dass dann wirklich eine Veränderung aufgetreten ist und in den meisten Fällen ist es zu einer besseren Ehe gekommen als jemals zuvor. Es wurden eingefahrene Verhaltensmuster durchbrochen, die Abwärtsspirale wurde durchbrochen und dann ist daraus Positives entstanden. Es muss halt einer damit beginnen. Und das ist das, was wir selber erleben. Es braucht den einen, der anfängt, der aus dem Abwärtskreis raustritt, der anfängt, den anderen zu lieben, aber wenn er denkt, er hat es gar nicht verdient. Und dann, in den meisten Fällen ist es so, dass dann der Partner in der anderen Sprache zurückliebt. Und dann kommt was viel Besseres. Da entsteht was Besseres. Genau. Und der Dirk, der gibt euch jetzt noch ein paar weitere Einblicke in die Bibel zu dem Thema.
Ja, wir gucken jetzt noch ein bisschen in die Bibel rein. Wir sind ja schließlich hier in der Kirche und da gehört es ja dazu, dass man ein bisschen in die Bibel reinschaut. Ich weiß, ihr könnt das nicht lesen, das ist zu klein, das kann man auch nicht größer machen, oder habt ihr keine Chance? Nee, okay. Ist egal, weil ich lese es auch vor. Dann strengt eure Augen nicht an und hört vielleicht am besten zu. Wir wollen in den Text reinschauen, in Epheser 5, 21 bis 33. Und auch hier ist es noch, der Text ist überschrieben mit die christliche Ehe. Und auch nochmal das, was ich am Anfang gesagt habe, auch die, die nicht verheiratet sind, fühlt euch bitte angesprochen. Ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn wie Christus als Haupt für seine Gemeinde verantwortlich ist, die er erlöst und zu seinem Leib gemacht hat, so ist auch der Mann für seine Frau verantwortlich. Und wie sich die Gemeinde Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen in allen ihren Männern unterordnen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, so wie Christus seine Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie gegeben, damit sie ihm ganz gehört. Durch sein Wort hat er alle Schuld von ihr abgewaschen, wie in einem reinigenden Bad. So sorgt er selbst dafür, dass sie zu einer schönen und makellosen Braut für ihn wird, ohne Flecken, Falten oder einen anderen Fehler, weil sie alleine Christus gehören soll. Darum sollen auch die Männer ihre Frauen lieben, wie ihren eigenen Körper. Wer nun seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Niemand hasst doch seinen eigenen Körper, vielmehr ernährt und pflegt er ihn. So sorgt auch Christus für seine Gemeinde. Denn wir sind schließlich die Glieder seines Leibes. Erinnert euch an das Wort: Ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Das ist ein großes Geheimnis. Ich deute dieses Wort auf die Verbindung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Es gilt auch für euch. Ein Mann soll seine Frau so lieben wie sich selbst. Und die Frau soll ihren Mann achten. Also ich finde das einen wunderbaren Bibeltext. Leider habe ich auch schon gehört, dass da einzelne Verse, oder schon erlebt, dass einzelne Verse rausgepickt wurden. Und das ist natürlich dann, wenn man die Einzelnen rauszieht und einzeln betrachtet aus dem Kontext heraus, dann kann das sein, wenn man dann zum Beispiel hier der Vers 22, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Ja, das kann man nämlich auch schön als Keule verwenden. Aber es ist immer gut, wenn man den Text im Zusammenhang liest. Und da geht es im Großen und Ganzen geht's auch viel ums Unterordnen. Und was heißt denn Unterordnen? Was ist denn damit gemeint, wenn wir uns gegenseitig unterordnen sollen? Da ist gemeint, das bedeutet, dem anderen mit dem dienen, was für ihr, / sein, seelisches Wohlbefinden in der Ehe oder Partnerschaft notwendig ist. Dem anderen mit dem dienen, was für ihr oder sein seelisches Wohlbefinden in der Ehe notwendig ist. Ja, bei den Männern, was ist denn das bei den Männern? In dem Epheserbrief wird für die Männer besonders auf die Kommunikation, die Wertschätzung und ihre Lebenshingabe für die Frau hingewiesen und angesprochen, weil das sind die schwachen Bereiche von uns Männern. Und das gilt zu überwinden und unseren Frauen Liebe zu zeigen. Liebe zu zeigen, ne? Wenn ihr euch an die Folie von vorhin erinnert, wo die Bubbles alle dran waren, da war auch Wertschätzung mit dabei, da war Kommunikation mit dabei und Lebenshingabe. Und jetzt sehen wir das sogar in der Bibel. Ja, und was ist das bei den Frauen, dieses Dienen? Das ist es, und da wird in dem Text das Ehren und Achten der Männer angesprochen. Das sind nämlich eher die schwachen Bereiche von den Frauen. Denn kritisieren und nörgeln, das kommt auch den Frauen leichter über die Lippen, als Achtung und Wertschätzung, Achtung und Anerkennung auszusprechen. Ja, der Vers 33, der letzte Vers in dem Text, den wir gelesen haben: Es gilt aber auch für euch, ein Mann soll seine Frau so lieben wie sich selbst und die Frau soll ihren Mann achten. Der Vers 33, das ist der Kern einer gelingenden Ehe. Dort werden die Hauptbedürfnisse von den Ehepaaren beschrieben. Also, das heißt, die Hauptbedürfnisse einer Ehe ist Liebe und Respekt. Und da hat der Herr Emerson Eckerich auch ein wunderbares Buch geschrieben. Es ist dick. Manche werden das vielleicht kennen, weil ich habe das schon oft auf Büchertischen gesehen. Liebe und Respekt, das geht da in einem ganzen Buch darauf ein, auf das Thema Liebe und Respekt. Und unter anderem geht es in dem Buch auch um den sogenannten Teufelskreis. Und denn das ist ja das Problem, dass bei uns als Ehepaar oder als Paar, dass man da leicht in den Teufelskreis hineingerät. Und der Teufelskreis, das sieht nämlich so aus. Ohne Liebe reagiert sie ohne Respekt und ohne Respekt reagiert er ohne Liebe. Und das ist das Problem. Das eine, dass es oft so ist, dass wir das abhängig machen von unserem Partner. Wenn ich nicht geliebt wäre, dann muss ich ja meinen Mann nicht respektieren. Und wenn mein Mann mich nicht respektiert, dann muss ich ihn auch nicht lieben. Und das ist der Teufelskreis, in dem wir uns befinden. Man kann das wortwörtlich auch Teufelskreis nehmen, weil der Teufel, wie wir wissen, zerstören will und auseinanderbringen will und kaputt machen will. Deswegen ist es der Teufelskreis. Aber wie kann man das jetzt schaffen, dass aus dem Teufelskreis, dass man da wieder rauskommt? Wie durchbricht man den? Und die Antwort gibt der Vers 33, den wir da gelesen haben. Es gilt aber auch für euch, ein Mann soll seine Frau lieben und wie sich selbst und die Frau soll ihren Mann achten, also raustreten. Aber Paulus sagt, dass der Mann seine Frau lieben soll. Also das ist nicht eine Option, die wir haben. Es ist keine Bitte, sondern es ist ein Gebot. Und dass die Frau ihren Mann achten soll. Also das ist nicht, also wenn du das machst, dann mach ich das. Wenn du das machst, dann nur dann mache ich das. Nee, in der Bibel steht, wir sollen das machen. Das ist keine Bitte, das ist keine Option, sondern denn nur so, wie es die Kerstin vorhin schon gesagt hat, nur es muss einer anfangen, muss aus dem Teufelskreis raustreten und muss den ersten Schritt machen. Und nur so kann man den durchbrechen, indem man das aktiv tut. Sogar mehr noch, seine Liebe und ihr Respekt, wenn man den ganzen Text anguckt von vorhin, sollen sogar bedingungslos sein. Das heißt, beides sollte nicht vom Verhalten des Ehepartners abhängig sein. Damit meine ich aber nicht diese wirklich schlimmen Dinge wie Gewalt, Alkoholsucht, wo wirklich ehezerstörerisches Verhalten an der Tagesordnung ist. Also das heißt nicht, dass wir stehen nicht hier oben und sagen, ihr müsst unbedingt, egal wie sich euer Partner verhält, ihr müsst in dieser Ehe und in dieser Partnerschaft drinnen bleiben. Egal wie der sich verhält, du musst lieben und du musst ihn respektieren. Das ist damit nicht gemeint. Dieses ehezerstörerische Verhalten, da muss man nicht drinnen bleiben und das muss man nicht mit sich machen lassen. Das ist damit nicht gemeint. Aber es ist dieses Prinzipielle gemeint. Wenn man jetzt einen Streit hat oder einen Konflikt hat, da muss halt einer wirklich anfangen und muss raustreten und muss sich dafür entscheiden. Ja, und wenn wir uns entscheiden, die Bedürfnisse unseres Partners zu erfüllen, dann wird sich der Teufelskreis in einen Segenskreis verwandeln. Nämlich dann sieht es so aus. Seine Liebe ist Motivation für ihren Respekt. Und ihr Respekt ist Motivation für seine Liebe. Und wenn wir das machen, wenn wir das schaffen, aus dem Teufelskreis rauszukommen und anfangen, die Bedürfnisse, ich glaube, das ist jetzt herausgekommen, die Bedürfnisse von Liebe und Respekt zu erfüllen, dann wird unsere Ehe aufblühen. Dann werden unsere Beziehungen aufblühen, unsere Partnerschaften werden aufblühen und es wird eine ganz andere Qualität haben. Aber es kommt auf eine Entscheidung an. Wir müssen uns entscheiden, ich will den ersten Schritt machen. Wir können nicht darauf warten, dass unser Partner den macht, sondern nur wir können anfangen, uns dafür entscheiden, ja, ich will in Zukunft die Bedürfnisse oder darauf achten. Ich will da wirklich mit meinem Partner ins Gespräch kommen und ich möchte daraus treten, dass wir nicht uns ständig in dem Teufelskreis befinden, sondern dass der Teufelskreis zum Segenskreislauf wird. Auch das haben wir schon ein paar Mal gesagt, es beginnt mit einer Entscheidung. Und danach wird es ein langer Prozess werden. Wir werden nicht heute hier rausgehen und sagen, ich habe das jetzt verstanden. Die haben es ja nicht oft genug gesagt, was wir machen sollen. Und es wird dann alles super happy clappy werden. Denn das wird nicht so werden. Es geht Schritt für Schritt los. Und wie cool es ist, dass wir Christen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dass wir da einen Helfer an der Seite haben. Wir werden vieles nicht aus eigener Kraft herausschaffen können oder eigentlich gar nichts aus eigener Kraft. Aber wir dürfen beim Herrn Jesus anzapfen und dürfen bei Gott wirklich jeden Tag um Hilfe beten, um Kraft bitten, um wirklich die Entscheidung, die wir treffen, dann auch durchzuhalten. Und dass er uns dabei hilft, unseren Partner wieder neu zu lieben und zu respektieren. Und als letzten Satz haben wir uns noch hingeschrieben, es gibt keine Misserfolge, es gibt nur Erkenntnisse. Und das haben wir auch erlebt in unserer, auch wenn sie bis jetzt Kurzehe waren, aber wir hatten auch schon wirklich viele Herausforderungen in den kurzen Jahren, wo wir lernen mussten, dann über die Misserfolgnisse, wo wir Erkenntnisse draus gezogen haben, ne, was die Kerstin und was wir angefügt haben mit den Liebessprachen und dass man da aneinander vorbeiredet oft und da liegt auch kein Automatismus dahinter. Man nimmt sich das vor aus dem Segenskreis, also aus dem Teufelskreis raus und ist dann so in seinem Egoismus verbunden, dass man es einfach nicht schafft, den ersten Schritt rauszumachen. Aber da die Quelle anzuzapfen, das ist, glaube ich, ein wunderbares Geschenk, was wir haben dürfen. Oder nicht, was wir haben dürfen, sondern was wir haben. Jetzt wollen wir euch in die letzte 5-minütige Reflexionszeit entlassen, denn wir sind wirklich am Ende mit unserem Vortrag. Und diese 2 Fragen, da dürfen wir noch mal kurz drüber nachdenken. Was will ich tun im Hinblick auf die Bedürfnisse meines Partners? Und welche Entscheidung, Strategie oder Schritte möchte ich angehen? Nochmal 5 Minuten mit wunderbarer Musik und dann komme ich nochmal hier vor. Ja, vielen Dank. Und jetzt würde ich gerne zum Schluss noch mit uns beten. Ja, Jesus, hab vielen Dank für diesen Abend, hab vielen Dank für dein Reden, hab vielen Dank für, dass du uns in Beziehungen gestellt hast, dass du uns in unsere Paarbeziehungen gestellt hast. Wir dürfen mit unserem Mann, mit unserer Frau zusammenleben. Du hast sie uns an die Seite gestellt und dafür danke ich dir, Herr. Und oft ist es nicht einfach, das zu tun, was richtig ist und das zu tun, was unser Ehepartner braucht. Aber Herr, wir dürfen immer wieder uns mit Wissen füllen und wir dürfen aber auch, weil wir eben wissen, dass alles Wissen nicht alleine uns weiterbringt, dürfen wir einfach wissen, dass du dabei bist, dass du der Erfinder von Beziehungen, der Erfinder von Ehe bist und du willst, dass Ehe gelingt, du willst, dass unsere Beziehungen gelingen. Und deswegen dürfen wir uns ganz dir hingeben und dich immer wieder einladen und darum beten, dass du uns hilfst bei dem, dass wir die Bedürfnisse von unserem Partner erfüllen können. Herr, du wirst uns helfen, wenn wir dich mit ins Boot holen und wenn wir dich um Hilfe bitten, Herr. Und so danke ich dir einfach für den Abend. Ich danke dir für jeden, der heute hier ist. Ich danke dir für jeden, der heute hier war und jetzt nach Hause geht. Und Herr, wir wollen uns unter deinen Schutz stellen in diesen Abend und für die kommende Nacht. Danke, Jesus, dass wir nicht alleine kämpfen müssen und dass wir wissen dürfen, du bist da. Amen.